Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inklusion macht glücklich. Wundert euch nicht, wenn wir in den ersten Folgen noch einen anderen Titel erwähnen. Das ist Part of the Process. Jetzt wünschen wir euch viel Freude, viel Erkenntnis und viele Durchbrüche mit Inklusion macht glücklich. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast auf dem Grat, ein inklusiver Podcast, der sich vor allem richtet an LehrerInnen, speziell eigentlich würde ich sagen an SonderpädagogInnen, aber vielleicht gar nicht nur, die mit der Schwierigkeit sich auseinandersetzen, dass sie nicht mehr gerne in die Schule gehen, weil sie mit SchülerInnen zu tun haben, mit denen sie nicht zurechtkommen, weil sie mit KollegInnen zusammenarbeiten müssen, mit denen sie sich nicht verstehen. Und die jetzt, das Schuljahr hat gerade angefangen, eigentlich schon wieder darauf warten, dass bald die Herbstferien beginnen. Und ich sitze hier mit dem Christoph zusammen. Und der Christoph ist Sonderpädagoge, ist so Mitte 50 Jahre alt. Und ich durfte die letzten 3 Jahre, er ist nach Berlin gezogen zu mir, und ich durfte die letzten 3 Jahre sehen, wie jemand wirklich unglaublich gerne dahin geht, immer noch nach 25 Dienstjahren. Und das, obwohl er am Anfang vor 3 Jahren, wie das ja so üblich ist oft in Schulen, ich habe das selber auch erlebt, vor ein paar Jahren, als erstes in eine Klasse gesteckt worden ist mit den herausforderndsten SchülerInnen, teilweise mit Gewaltproblemen und mit auch den kompliziertesten KollegInnen, die an der Schule so zu finden waren. Und ich habe mit zunehmendem Staunen gesehen, wie Christoph mit Gelassenheit und Freude eigentlich jeden Tag in die Schule gegangen ist und jetzt immer, also mittlerweile hat sich die Situation total gedreht, sind aber fast noch die gleichen, fast dieselben SchülerInnen immer noch wie vor 3 Jahren. Gleichen, ja. Und irgendwann habe ich angefangen zu sagen, Christoph, wenn du das nicht in die Welt trägst, was du da machst, das ist unterlassene Hilfeleistung.
Ja, vielen Dank für das Kompliment. Ja, also es ist so, ich habe eben vor 3 Jahren, nach 20 Jahren an einer Förderschule im Landkreis Soest in Westfalen hier in Berlin an einem Förderzentrum, so heißen die hier, angefangen. Und an dieser Schule werden vor allem schwerbehinderte Menschen unterrichtet. Und wenn du, Maike, mir jetzt sagst, hättest das mit großem Staunen gesehen, wie ich sozusagen immer noch mit Freude in wirklich einer sehr herausfordernden Klasse arbeite, auch um das Wort Unterrichten mal zu vermeiden, dann muss ich dir an der Stelle auch sagen, also ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mich mit solchen Themen wie gewaltfreier Kommunikation theoretisch wie praktisch konfrontiert hast, weil das eben Dinge sind, die zur Sprache bringen, was ich möglicherweise sehr wahrscheinlich eben intuitiv auch die letzten 20 Jahre gemacht habe, ja, ohne dass ich sozusagen das Vokabular dazu hatte und mir auch sowas wie eine gewisse Systematik dazu gefehlt hat, die sich jetzt mit dem, was ich intuitiv eigentlich mit meinen Schülerinnen tue, verbindet.
Ja.
Und auch da möchte ich sagen, also auch bei dir wäre es unterlassene Hilfeleistung. Vielen Dank, wenn du das nicht in die Welt trägst und deswegen machen wir den Podcast auch zu zweit.
Ja, okay, genau. Also mein Thema, wo ich herkomme, sind Kinder. Ich bin Mutter von 2 mittlerweile erwachsenen Kindern und habe auch da immer mit Staunen gesehen, wie ich Dinge am Anfang intuitiv und später dann eben auch mit immer mehr Wissen gefühlt anders mache als viele andere Eltern und wie wenig Konflikte es bei uns gibt und wie wir mit Konflikten umgehen in meiner Familie. Und habe dann eben irgendwann wahrgenommen, dass das ähnlich, also auf einer ganz anderen Ebene, aber ähnlich sich abspielt wie das, was Christoph macht. Und mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, also das Wort schwerbehindert ist ja jetzt so im Raum gewesen gerade. Es geht aber, also wir richten uns jetzt hier nicht nur an PädagogInnen, die mit Schwerbehinderten, also geistig schwerbehinderten Menschen arbeiten, so wie Christoph das tut, sondern das geht genauso um sozial-emotionale Herausforderungen. Wir haben genau dieselben, also die Antwort ist immer wieder dieselbe, haben wir irgendwann festgestellt, ja, so wie, also die Auflösung, was sehr einfach ist einerseits und sehr schwer andererseits, weswegen es auch nicht ausreicht, es einfach zu sagen und dann machen es alle anders. Also das habe ich dann auch irgendwann im Laufe meiner Muttererfahrungen festgestellt und auch Lehrerinnen-Erfahrungen. Also ich habe auch als Lehrerin gearbeitet, zeitenweise. Da tue es ja gerade wieder. Aber mit Erwachsenen. Und wir haben es jetzt eben tatsächlich gemeinsam als Familie auch nochmal in der, also ich vermeide das Wort oder ich mag das Wort Erziehung ja immer gar nicht so gerne, also damit erlebt, wie wir unseren Hund ins Leben begleitet haben, den wir vor 3 Jahren angeschafft haben und der eben auch mittlerweile als Schulhund, ohne dass er jemals wirklich ernsthaft dafür ausgebildet worden hätte werden müssen.
Sagen wir mal ausgebildet nach dem, was man sich allgemein so vorstellt.
Ja, ja, genau. Einmal in der Woche mit Christoph auch in die Schule geht. So. Also, nochmal zusammengefasst. Also wir haben einfach gemerkt, dass wir aus verschiedensten Feldern kommend Dinge sehr ähnlich intuitiv und auch teilweise theoretisch unterfüttert machen. Und das möchten wir gerne teilen.
Und bei der Gelegenheit, also was mir dabei immer wieder klar wurde, ist eben, dass ich, als ich vor 25 Jahren studiert habe, oder das ist inzwischen schon 30 Jahre her, da ging es tatsächlich sehr stark um Menschen mit sehr schweren geistigen Behinderungen. Und es war aber immer der Anspruch, dass es eigentlich um die Beziehung zu Menschen untereinander geht und dass sozusagen dieses Feld mit schwer geistig oder körperbehinderten Menschen sozusagen ein Brennglas ist, mit dem man sehen kann, was unter Menschen allgemein passiert ist. Und das ist eigentlich das ganz Wichtige. Also, dass es eben nicht darum geht, wir haben spezielle Tools, die wir mit schwerbehinderten Menschen irgendwie benutzen.
Anders machen.
Oder anders machen. Sondern ganz im Gegenteil, dass wir eben wirklich das machen, was wir allgemein mit allen Menschen tun. Oder tun sollten, besser.
Könnten.
Oder könnten, ja.
Ja.
Denn das, was da drunter liegt, das ist, und das war eigentlich immer so ein Bedürfnis, also auch von meinem damaligen Professor rauszuarbeiten, was allen Menschen gleich ist. Wo wir eben wirklich sagen können, das, was wir hier tun, das ist für alle wichtig.
Genau. So, um diese erste Folge jetzt nicht zu lang ausufern zu lassen, würde ich dich gerne bitten, das hatten wir uns vorher so überlegt, mal ein bisschen über diesen einen Schüler zu reden, der ja tatsächlich auch bis heute in deiner Klasse ist. Wir nennen ihn jetzt hier Mohammed, ne? Mhm. Und ich habe beobachten können damals, wie Christoph in den ersten Monaten seines Jobs da an der neuen Schule in Berlin regelmäßig nach Hause gekommen ist und irgendwie verletzt war. Also Kratzer, manchmal auch ein Hämatom, ein kleines oder sowas. Also Beißspuren, also das war schon ganz ordentlich so. Ja, und ich würde gerne, und das ist heute überhaupt nicht mehr so. Gar nicht. Und zwar seit 2,5 Jahren. Also ich würde sagen, das hat nach einem halben Jahr
Nach einem halben Jahr hat das ungefähr aufgehört, ja. Ich kann dann mal ein bisschen was zu den Schülern erzählen.
Das würde ich einfach gerne als Fallbeispiel ein. Und ich möchte euch bitten, zu berücksichtigen, also auch wenn du jetzt nicht mit schwer geistig behinderten Kindern arbeitest oder Jugendlichen, sondern wie gesagt aus einem Soz-M-Hintergrund kommst oder was auch immer.
Oder einfach Kinder hast, die gerade völlig nerven.
Genau, also es geht tatsächlich um um das Thema Beziehung. Und Beziehung ist immer wieder dasselbe. Da geht es darum, sich mit dem Herzen, mit dem anderen Wesen zu verbinden. Und wie man das macht und warum das geht und so weiter und warum das eben auch manchmal nicht geht, das werden wir natürlich noch in weiteren Podcast-Folgen auch besprechen. Aber wir möchten hier einfach erstmal ein Best-Practice-Beispiel geben. Und ja, jetzt erzähl mal ein bisschen was
Ich bin in die Schule gekommen und hatte eben eine Klasse mit damals 5 Schülern und einer dieser Schüler war eben Mohammed. Und Mohammed ist eine sehr beeindruckende Figur, also ist er auch heute noch. Also er hat wunderbare braune Augen, mit denen er einen wirklich anstrahlen kann. Und
ein unfassbar bezauberndes Lächeln, also der ist ja so super charmant, ne?
Aber es gab eben immer wieder mengenweise Ausfälle, die sich dann darin, also Mohammed ist, also einmal hat er die Diagnose Autismus, starke Autismus-Spektrum-Störung. Gleichzeitig ist er...
Er spricht ja auch nicht, ne?
Er spricht nicht. Und ist 2016 aus Syrien nach Deutschland gekommen. Welche Form von Traumata wegen des Krieges da bei ihm sind, kann man nicht so, also wissen wir nicht genau, aber letzten Endes ist auch da möglich, dass es da noch irgendwelche Spuren in seinem Leben gibt, die ihn natürlich da auch nachhaltig irgendwie geprägt haben. Ja, jedenfalls kam ich da eben an und sah, es gibt einen Plan, in dem drin steht, was passiert, wenn er aggressiv ist. Und das Aggressivsein deutete sich eben oder zeigte sich in Schlagen, im Hauen, im letzten Endes auch Beißen, Kratzen. Und also meine Grundeinstellung war eigentlich erstmal, ich komme da hin und gucke mir das erstmal an. Mhm. Also ich bin eigentlich immer so dabei, dass ich mir solche Pläne erst angucke, wenn ich mir selber ein Bild davon gemacht habe. Das geht nicht immer, wenn man so spezielle medizinische Sachen dabei hat, aber was Verhalten angeht, kann man das auf jeden Fall durchaus mal so machen. Und ich hatte natürlich auch den Vorteil, Mohammed hatte eben auch einen Schulbegleiter, der mir da auch sehr geholfen hat, der den auch schon im Jahr vorher kannte. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass eben in dieser Klasse ein ungeheurer Druck herrschte, was zu tun ist. Dass eben, es gab einen klaren Stundenplan, dann und dann sind halt Therapiesachen, dann und dann gibt es sowas wie basale Förderung, dann und dann machen wir dieses oder jenes. Und meine Idee war dann eben zuerst mal, also wir müssen uns doch, bevor wir solche Sachen machen, müssen wir uns doch erstmal kennenlernen und erstmal überhaupt schauen, was ist der andere für einen Mensch. Und letzten Endes habe ich mich dann auf eins meiner alten Seminare besonnen, wo es darum geht, wie findet Beziehung eigentlich statt. Und ich habe dann mit dem Schulhelfer zusammen eben wirklich sehr, sehr viele, also vor allem einmal übers Essen gearbeitet, weil... Weil Essen, Nahrung aufnehmen, ist einerseits ein elementares Bedürfnis. Wir müssen alle essen. Bei Mohammed konnte man das ganz besonders gut sehen, weil der wiegt 150 Kilo. Also der hat offensichtlich irgendwie ein Grundbedürfnis nach Nahrungsmittelaufnahme, die ihn in irgendeiner Form befriedigt, die ihm in irgendeiner Form Ruhe und Frieden gibt. Mhm. So, das ist das eine. Und das andere ist halt, dass gemeinsam was zu essen und eben ihn nicht in irgendeiner Form abzufüttern oder aber auch in irgendeiner Form Essen zu verweigern, dass das ein grundlegendes Ding ist, um eben Beziehungen miteinander aufzunehmen. Also nicht umsonst gab es vor Jahrzehnten, ich hätte fast gesagt Jahrhunderten, in der berühmten deutschen Kleinfamilie eben immer diese Sache, ja, wir essen zusammen zu Mittag, wir essen zusammen zu Abend. Und da sind einfach Dinge, bei denen total viel in der Beziehung untereinander passiert.
Ja. Gut, und wie ist es jetzt gekommen, dass er dich nicht mehr haut?
Wenn ich das so genau wüsste, das ist Also letzten Endes glaube ich eben einfach, also wir haben sehr viele Dinge da zusammen gemacht. Wir haben eben ihm auch Zeit gelassen beim Essen. Das war für mich als Lehrer in dieser Klasse eben auch total wichtig, dass ich solche Aufgaben eben nicht nur an den Schulhelfer weitergegeben habe, sondern eben auch eben selber mit dabei war. Also ihm ganz klar gesagt habe, so, wir beide, wir essen jetzt zusammen. Mhm. Ne? Und das kann sich zum Beispiel in solchen Sachen äußern, wie wir, also er hat halt, weil er nur sehr, sehr wenig unterschiedliche Sachen gegessen hat, inzwischen ist er da weitaus offener. Da war es aber dann klar, also ich habe dann zum Beispiel angefangen, wir haben uns das Brot, was er mitgenommen hat, geteilt. Mhm. Also wir saßen da wirklich nebeneinander und habe es wirklich durchgeschnitten und ihm dann ein Stück gegeben und selber davon eben auch ein Stück gegessen. Mhm. Ungeachtet aller Unkenrufe von, ja, aber das hat doch er mitgebracht, das ist doch seins, und sondern, und was wird die Mutter sagen, wenn sozusagen der Lehrer dem Schüler das Brot weg isst? Und wir haben aber in der Klasse natürlich genug Möglichkeiten, also glücklicherweise genug Möglichkeiten, dass wir immer irgendwie genug zu essen haben. Aber alleine, also dieser erste Blick, den ich da mit ihm, oder diesen ersten Blick, den ich mit ihm getauscht habe, als ich das gemacht habe, das war so wirklich, wo man schon bei Mohammed merkte, so, aha, da ist jemand irgendwie doch offensichtlich ganz anders mit mir, der jetzt nicht sagt, du darfst es nicht, oder du musst jetzt unbedingt dahin gehen, oder du musst jetzt irgendwie dieses oder jenes tun, weil, sondern es ging wirklich eindeutig darum, sehen, okay, hier sind einfach wir beide und wir beide sind hier, gehören hier irgendwie zusammen. Mhm. Das ist, war, glaube ich, das, die zentrale Einheit am Anfang. Mhm. Und was noch, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, ist, dass ich es geschafft habe, eben durch dieses vorher nicht in die Akten gucken, dem sozusagen ohne die Angst zu begegnen, dass er dauernd irgendwas macht. Mhm. Also man kann, also die Frage ist eben dann natürlich, und das ist ganz konkret, was tue ich, wenn da so jemand eben wirklich ja sehr, sehr körperlich mir entgegenkommt? Mhm. Und ich habe es dann sehr häufig beobachtet, dass dann eben viele Menschen, viele Kolleginnen dann versuchen, also mit Gegengewalt zu antworten und dann eben zum Beispiel sofort versuchen, also wenn er einem zum Beispiel an den Haaren reißt, das möglichst mit viel Kraft zu unterbinden. Mhm. Und eigentlich ist es wesentlich einfacher, wenn man an der Stelle erstmal auf ihn zukommt, mhm. weil er dann nämlich erstmal rein physisch gar nicht die Möglichkeit hat, so zu ziehen. Also wenn ich weglaufe, dann ist natürlich die Kraft, dann kommt zu seiner Kraft noch meine Weglaufkraft dazu sozusagen. Und wenn man dann eben das nicht als erstmal als Akt der Aggression und des Widerstands sieht, sondern erstmal als Beziehungsaufnahme. Und eben wirklich, also man kann ja zum Beispiel also beim Haare ziehen ist es ja relativ einfach. Ich kann ihm dann auch erstmal in die Haare greifen mhm. und versuchen, einen Blickkontakt herzustellen. Und dabei, das ist auch so passiert, also, mhm. Und dabei dann eben merken, okay, also er kann diesen Anruf, den er macht, dadurch, mhm. dass er mich in irgendeiner Form berührt, den kriegt er zurück. Mhm. Also ich kann ihm antworten dabei.
Und zwar nicht, indem sondern
indem ich
eben das sozusagen, nur, ja, was er macht,
ja, nicht nur spiegel, sondern eben auch in einer positiven Form beantworte. Ja. Also ich mache nicht einfach nur das Gleiche, also das wäre ein reines Begleiten, mhm. sondern es geht schon darum, dass ich den dann eben sowas wie Blickkontakt mit anbahne, mhm. den er wirklich dann sehr schnell auch aushalten konnte. Also das ist letzten Endes ist die Botschaft immer, hör mal, hier ist ein Wesen, das ist ungefähr, also es ist nicht ganz wie du, aber es ist ähnlich und es versteht dich. Mhm. Und wie gesagt, dieser Professor, den ich da damals hatte, der hatte hat auf ein Buch immer verwiesen, und das heißt tatsächlich, verstehen heißt antworten.
Ja.
Und an der Stelle geht es eben wirklich darum zu verstehen, was ist eigentlich der Anruf und wie kann ich darauf antworten? Mhm. Das ist das Zentrale dabei, dass ich eben... Und
was und man zwar, eben, ja, Entschuldigung. Ja,
was man eben immer merkt, ist also wir sind darauf geeicht, alles mit irgendwie Sprache zu beantworten. Mhm. Und das ist genau das Problem. Das müssen wir überhaupt nicht.
Genau, erstens das und zweitens tatsächlich ist für mich auch nochmal so wichtig, dass dieser Anruf, was ja eigentlich aus der Sprachkommunikation kommt, ja, aber dass dieser Anruf, dass es darum geht, dass wir da auf derselben Ebene uns begegnen, ja, und nicht von du tust mir weh, ich maßregel dich jetzt.
Und ich muss mich abgrenzen.
Ja, und ich muss mich abgrenzen und vielleicht dich sogar bestrafen, ja, sondern ich höre, du hast ein Bedürfnis, also in der Sprache der gewaltfreien Kommunikation würde ich sagen, ich höre, da ist ein Bedürfnis bei dir in Not und welches Bedürfnis hast du und wie kann ich auf dieses Bedürfnis antworten, ohne dass es ein Bedürfnis von mir in Not bringt, nämlich zum Beispiel körperliche Sicherheit. Ja? Und das Interessante ist ja, dass in dem Augenblick, wo du eben sagst, ich setze mich dem aus, ja, ich gehe auf den zu und nicht ich gehe von ihm weg oder grenze mich ab oder sowas, dass das die Situation entspannt, ja, weil ich in dem Augenblick Beziehung aufnehme und nicht die Beziehung abbreche. Und das ist wirklich wahnsinnig spannend. Ja, ich würde sagen...
Das waren die ersten 25 Minuten schon.
Genau, das war unsere erste Podcast-Folge auf dem Grat, unser inklusiver Podcast von Christoph und mir, Christoph und Maike. Und wir wollen noch zwei Sachen sagen. Erstens, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, bitte nehmt Kontakt mit uns auf, ja, geht in Beziehung.
Sehr indirekt in diesem Fall, aber es geht.
Ja, genau. Und wir wissen noch nicht so ganz genau, wo wir das alles jetzt veröffentlichen, aber deswegen geben wir jetzt in dieser Aufnahme keine Adressen oder sowas, aber ihr werdet das immer in den Kommentaren oder irgendwo werdet ihr Möglichkeiten finden.
Nächsten Mal wissen wir das.
So, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir uns überlegt haben, wir wollen den Podcast immer beenden mit einer kleinen Einladung an euch, irgendeine Art von Praxis und die ihr vielleicht bis zur nächsten Folge oder was auch immer möglicherweise ausüben könnt. Und dieses Mal ist es eine Idee von mir, die ich tatsächlich mal an einer Schule gelernt habe, in der ich unterrichtet habe, wo wir das gemacht haben mit den SchülerInnen immer morgens und die ich selber mitgenommen habe für mich in vielen herausfordernden Situationen. Und da geht es eben um Beziehungen. Und Beziehungen können wir nur aufnehmen zu einem anderen Wesen, wenn wir mit uns selbst mit uns selbst in Beziehung stehen und in guter Beziehung und in vertrauensvoller Beziehung. Und ein wichtiges oder gutes Tool dafür ist eine Minute Schweigen.
Sich selbst einfach mal zurücknehmen, sich einen Platz suchen, wo man das kann. Und das kann ganz profan das Klo sein, aber,
genau.
Aber auf jeden Fall eben wirklich einmal nur sich kurz auf sich selber besinnen.
Genau. Das kann man machen sowohl in der Gruppe, also je nachdem, was für eine Gruppe ihr habt oder Familie oder sowas, kann man das auch sehr gut gemeinsam tun, am Anfang einer Tätigkeit zum Beispiel oder am Anfang der Unterrichtsstunde oder so.
Oder auch am Ende.
Wobei ich persönlich nicht empfehle, SchülerInnen dazu zu zwingen. Also wir haben das an dieser Schule natürlich gemacht. Sie waren dann verpflichtet, das zu tun. Das hat auch eine Wirkung. Ich halte da nicht so viel von. Also...
Ich glaube, am besten erstmal so für
sich. Probiert es mal für euch aus, wenn ihr mögt natürlich. Ihr seid eingeladen dazu und beim nächsten Mal gucken wir dann, ob ihr die Hausaufgaben gemacht habt. Ne?
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.